Manchmal wirkt ein Mensch nach außen hin sehr gottesfürchtig, er betet, erlebt Wunder und bekennt sich klar zu Gott, und doch bleibt etwas Grundlegendes schief. Genauso begegnet uns König Hiskia im Buch Jesaja, er ringt mit tödlichen Bedrohungen, erfährt erstaunliche Gebetserhörungen und scheitert dennoch an seinem eigenen Inneren. Seine Geschichte öffnet einen Blick hinter die Fassade religiöser Korrektheit und stellt die Frage, worauf unser Herz in guten wie in schweren Zeiten wirklich gegründet ist. Prinzip und Beispiel, warum Hiskias Geschichte mitten in Jesaja steht. Wenn man das Buch Jesaja als Ganzes betrachtet, scheint nach den ersten 35 Kapiteln alles gesagt. Gottes liebende Züchtigung über Israel, sein Gericht über die Nationen, die Bloßstellung aller menschlichen Stützkonstruktionen, damit der allumfassende Christus in den Vordergrund tritt. An diesem Punkt ist die Bühne ausgeräumt, alle Menschen und Dinge sind gleichsam entlassen, nur der Messias bleibt übrig als der einzig Qualifizierte. Gerade dort setzt der Prophet etwas Unerwartetes ein, 4 Kapitel über einen einzigen König, Hiskia. Diese geschichtliche Einlage unterbricht nicht die Linie der Prophetie, sie macht sie sichtbar. Das große Prinzip, das bisher in Visionen und Sprüchen entfaltet wurde, wird am Leben eines Mannes konkret. Wie sieht es aus, wenn inmitten von Gottes Handeln ein menschliches Herz mitläuft, aber innerlich nicht wirklich mitgeht? Die ersten 35 Kapitel dieses Buches behandeln Gottes liebende Züchtigung seines geliebten Israels und sein gerechtes Gericht über die Nationen, damit seine Auserwählten eine Wende zu ihm vollziehen, die geschaffene Schöpfung wiederhergestellt wird und der allumfassende Christus eingeführt werden kann. An diesem Punkt sind alle Menschen und alle Dinge von Gott abgesetzt, und Christus, der Einzige, der dafür qualifiziert ist, ist da. Warum widmet Jesaja, nachdem er diese Dinge behandelt hat, nun 4 Kapitel einem kleinen Abschnitt aus dem Leben einer einzigen Person? Durch Hiskia verbindet Gott das Panorama seines kommenden Reiches mit der stillen, unscheinbaren inneren Verfassung einer Person. Der König Juda ist nicht nur ein Akteur der Geschichte, er wird zum Spiegel. In seinem Ringen, seinen Gebeten, seinem Handeln zeigt sich, wie gefährlich frommes Leben sein kann, wenn es nicht in der Tiefe auf Gott ausgerichtet ist. Die Schrift selbst legt diese Verbindung offen, wenn es in 1 Samuel 16, 7 heißt, denn Jehova sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber Jehova sieht auf das Herz. Was Gott in Jesaja Januar 1935 ankündigt, prüft er in Jesaja 36 bis 39 im Herzen eines Königs. Daraus wächst für uns eine stille, aber gewichtige Einladung, das eigene Innerste nicht zu unterschätzen. Gott interessiert sich nicht nur dafür, dass sein Reich kommt, sondern ebenso dafür, woraus ein Mensch lebt, der in diesem Reich eine Aufgabe trägt. Wo er ein Herz findet, das sich von seinen Zielen bestimmen lässt, wird die große Geschichte Gottes auf einmal ganz persönlich, und unser unscheinbares Leben erhält Gewicht im Licht seines Reiches. Jehova aber sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Denn Jehova sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber Jehova sieht auf das Herz. Die Platzierung von Hiskias Geschichte mitten im Buch Jesaja kann helfen, das eigene Leben anders zu lesen. Es erinnert daran, dass äußere Situationen, Dienste und Aufgaben nie losgelöst von der inneren Verfassung stehen, aus der sie hervorgehen. In der Begegnung mit Gottes Wort, mit Druck, mit Erfolg oder mit Verlust öffnet sich die Frage, ob unser Herz von Gottes Interessen gestaltet wird oder ob alles letztlich um das eigene Leben kreist. Gerade darin liegt Trost, Gott bindet sein Reich nicht an unsere Perfektion, sondern er sucht Menschen, deren Inneres er berühren darf. Wer sich von dieser Aufmerksamkeit Gottes gesehen weiß, muss nicht verzweifeln, wenn versteckte Motive sichtbar werden, sondern darf darin eine Einladung erkennen, tiefer zu Christus hin umzukehren und mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein. Gottesfürchtig, aber nicht gottzentriert, Hiskia zwischen Vertrauen und Selbstinteresse. Hiskia tritt nicht als oberflächlicher Götzendiener auf, sondern als ein Mann, der in äußerlicher Frömmigkeit beeindruckt. Angesichts der assyrischen Bedrohung zerreißt er seine Kleider, geht in das Haus Jehovas, sendet zu Jesaja und breitet den drohenden Brief vor Gott aus. Es sind bewegende Momente, in denen deutlich wird, dass er in der Not wirklich Zuflucht bei Jehova sucht. Und Gott antwortet, nicht knapp, sondern in überströmender Macht, in einer Nacht werden die Heere Assyriens zerschlagen, Jerusalem bleibt stehen. Später, todkrank, wendet sich Hiskia erneut zu Gott, weint bitterlich und erfährt noch einmal eine starke Rettung, 15 Lebensjahre werden ihm hinzugefügt. Nach außen entsteht das Bild eines Königs, der betet, erhört wird und große Wunder erlebt. Doch die Geschichte ist damit nicht zu Ende. Hiskia war ein gottesfürchtiger Mann, aber ich würde nicht sagen, dass er ein Mann Gottes, ein Gottmensch, war. Jesaja 39 lässt eine leise, aber ernste Verschiebung erkennen. Nach den großen Rettungstaten öffnet Hiskia die Schatzkammern für die Gesandten aus Babel und zeigt ihnen alles, Silber, Gold, Wohlgerüche, kostbare Öle, seine ganze Ausrüstung. Was Gott an Gütern und Schutz gegeben hat, wird zur Bühne eigener Bedeutung. Als das Wort Jehovas ihn erreicht und das kommende Gericht ankündigt, den Verlust dieser Schätze und die Wegführung seiner Söhne, antwortet Hiskia, das Wort Jehovas ist gut, dass du geredet hast, und fügt hinzu, es werde doch Friede und Sicherheit in meinen Tagen sein. Damit tritt ans Licht, wie eng sein Blick im Innersten ist. Er scheut den Verlust in seinen eigenen Tagen, nimmt aber das spätere Gericht gelassen hin, solange seine persönliche Ruhe gesichert bleibt. Man spürt, er ist gottesfürchtig, aber seine inneren Kreise ziehen sich letztlich um das eigene Leben, nicht um das Interesse Gottes. Dieser König im Königreich Gottes lebt teilweise wie ein Verwalter eigener Vorteile. Darin liegt eine ernste Weisung verborgen, es ist möglich, tief berührende Gebete zu sprechen und dennoch im entscheidenden Moment das eigene Ich vor das Reich Gottes zu setzen. Die Schrift verschweigt dieses Ungenügen nicht, sondern stellt es nüchtern neben Hiskias positive Seiten. Das bewahrt davor, fromm sein mit Gottzentriertheit zu verwechseln. In Jakobus 4:3 heißt es, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Lüsten vergeudet. Hiskia bittet nicht in offener Bosheit, aber in der Rückschau wird deutlich, wie sehr die Gaben Gottes in den Sog der eigenen Bedeutung geraten. Gerade das kann dem Leser helfen, die eigenen Beweggründe vorsichtig zu betrachten, nicht im misstrauischen Grübeln über jede Regung, sondern im Bewusstsein, dass Gott beides sieht, die echte Hinwendung im Gebet und die verborgene Selbstzentriertheit, die sich manchmal erst zeigt, wenn der Druck nachlässt. Wo er solche Spannungen ans Licht bringt, will er nicht bloßstellen, sondern reinigen und vertiefen, damit die Liebe zu seinem Namen freier werden kann als die Sorge um das eigene Leben. Da sprach Hiskia zu Jesaja, das Wort Jehovas, das du geredet hast, ist gut. Und er sprach, denn es wird ja Friede und Sicherheit in meinen Tagen sein. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Lüsten vergeudet. Hiskias Weg liegt nahe, die eigene Vorstellung von geistlicher Reife zu überdenken. Beeindruckende Gebetserhörungen und große Rettungen sind kostbar, aber sie ersetzen nicht ein Herz, das sich vom Interesse Gottes bestimmen lässt. In Phasen, in denen äußere Gefahren weichen und das Leben sich zu beruhigen scheint, wird oft sichtbar, worauf der innere Kompass wirklich eingestellt ist, auf die Bewahrung des eigenen Friedens oder auf die Ehre Gottes, auch über die eigenen Tage hinaus. Wer darin eine Spannung erkennt, darf sich nicht verurteilt wissen, sondern eingeladen, Gottes Ziel ist nicht, uns als halbherzige Beter zu entlarven, sondern uns Schritt für Schritt aus der engen Umlaufbahn des Selbst herauszulösen. In dieser Sicht werden auch unsere gemischten Motive ein Ort, an dem Gott weiterarbeiten will, damit Vertrauen, Dank und Gehorsam immer mehr von ihm her und immer weniger aus dem Bedürfnis nach eigener Sicherheit geprägt werden. Von mir selbst zu Christus, was Hiskias Scheitern für unser Vertrauen auf Jehova bedeutet. An Hiskia wird deutlich, wie weit ein Mensch gehen kann, ohne dass das innere Zentrum wirklich ausgetauscht ist. Er erlebt, wie Gott in der Geschichte eingreift, hört sein Reden, erfährt Heilung und Befreiung und bleibt doch im entscheidenden Punkt in sich selbst gefangen. In der Not wendet er sich zu Jehova, im ruhigeren Abschnitt seines Lebens vertraut er still auf die eigene Position, die eigenen Schätze, die eigene Zukunftsplanung. Gerade in dieser Spannung wird der Unterschied sichtbar zwischen einem Leben, das Gottes Hilfe sucht, und einem Leben, in dem Gott selbst zum inneren Mittelpunkt geworden ist. Das Neue Testament drückt diese Verschiebung in einfachen, aber radikalen Sätzen aus. Paulus schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Hier ist nicht nur von Erhörungen die Rede, sondern von einem Austausch im Innersten. Das alte Selbst verliert seine zentrale Stellung. Christus wird zum inneren Träger des Lebens. Außerdem war Hiskia nicht König über ein weltliches Reich, sondern über das Königreich Gottes. Das Reich Juda war in Wirklichkeit Gottes Reich auf der Erde, und Hiskia hätte es nicht als sein eigenes Reich betrachten dürfen. Dass Hiskia sein Reich verlor, war eine kleine Sache, aber dass Gott sein Reich verlor, war eine große Sache. Vor diesem Hintergrund wird Hiskias Scheitern zu einer ernsten, aber zugleich hoffnungsvollen Wegmarke. Es zeigt, wohin ein Weg führt, auf dem Gott immer wieder um Hilfe angegangen wird, ohne dass man ihm die Mitte des eigenen Lebens anvertraut. Nur vordergründig verliert Hiskia nur sein Reich, in Wirklichkeit steht das Reich Gottes auf dem Spiel. Darum ist Gottes Ziel größer, als unsere akuten Nöte zu lösen. Er lädt ein in eine Lebensgemeinschaft, in der Christus nicht nur Helfer, sondern unser eigentliches Ich wird, derjenige, in dessen Vertrauen wir vertrauen, in dessen Gehorsam wir gehorchen, in dessen Liebe wir lieben. Diese Einladung ist nie neutral, wenn Christus die Mitte werden soll, muss die Selbstbezogenheit ans Licht treten dürfen. Gerade darin zeigt sich Gottes Gnade. Er deckt nicht auf, um wegzustoßen, sondern um uns vor späteren Katastrophen zu bewahren und uns tiefer in die Freiheit seines Reiches hineinzuführen. Wer sich darunter wiederfindet, darf wissen, Gottes Blick auf Hiskia endet nicht im Urteil, sondern in der weitergehenden Bewegung seiner Geschichte, die auf Christus zielt. In derselben Weise endet sein Blick auf unsere Blindheiten nicht im Abbruch, sondern in der geduldigen Arbeit, uns zu Menschen zu machen, durch die er mehr von seinem Reich in diese Welt hineinbringen kann. So wird Vertrauen auf Jehova mehr als das Rufen um Hilfe in stürmischen Zeiten. Es wird zu einem stillen Einverständnis, dass Christus die innere Achse unseres Lebens sein darf. In Philipper 1,21 fasst Paulus dies in den Satz, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Zwischen diesen beiden Polen, Leben und Sterben, ist kein Raum mehr für ein Ich, das sich selbst absichert und dabei Gottes Interesse aus dem Blick verliert. Wer von Hiskia her diese Linie sieht, braucht nicht entmutigt zu sein, wenn das eigene Herz noch weit davon entfernt scheint. Gottes Weg mit seinen Kindern besteht selten in abrupten Sprüngen, sondern in vielen kleinen Schritten, in denen er uns zeigt, worauf wir uns stützen, um uns dann ein Stück weiter in das Vertrauen auf seinen Sohn hineinzuziehen. So wird Hiskias Geschichte zu einem Hinweis, nicht stehen bleiben bei der Erfahrung erhörter Gebete, sondern dem, der erhört, das eigene Zentrum öffnen. In dieser Bewegung wächst ein Vertrauen, das nicht nur Hilfe empfängt, sondern mitträgt, was Gott mit seinem Reich auf Erden vorhat. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Das Nachdenken über Hiskia und über das neutestamentliche Zeugnis von Christus in uns kann den Blick auf den eigenen Glauben verändern. Statt vor allem die Frage zu stellen, ob Gott die aktuellen Nöte löst, tritt die tiefere Frage in den Vordergrund, aus welcher Mitte heraus das eigene Leben überhaupt geführt wird. In der Auseinandersetzung mit Dingen, die das eigene Ich sichern oder erhöhen wollen, liegt eine Chance verborgen, sie können zu Orten werden, an denen Christus seinen Platz in uns vertieft. Wo Vertrauen auf Jehova so verstanden wird, nicht nur als Erwartung seiner Hilfe, sondern als Hingabe der eigenen Mitte an seine Gegenwart, entsteht eine stille, aber tragfähige Zuversicht. Sie hängt nicht mehr daran, ob alle äußeren Dinge bewahrt bleiben, sondern daran, dass Christus selbst bleibt. Aus dieser Sicherheit kann ein Ja zu Gottes Wegen wachsen, das nicht von Angst um das eigene Leben bestimmt ist, sondern von der Hoffnung auf das, was er mit seinem Reich und mit unserem kleinen Anteil daran vorhat. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.